Berlin Bubble.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim dieswöchigen Berlin Bubble Podcast. Diese Woche geht es um das Thema, wie geht es mit der Globalisierung weiter? Und Anlass ist eine qualitative Studie des BDI gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung, die den Titel Szenarien der Globalisierung, Herausforderungen und Handlungsoptionen trägt. Ich bin Matthias Banners und zu Gast ist heute
Christoph Sprich vom Bundesverband der Deutschen Industrie.
Mein Name ist Egon Huschet.
Und ich bin Stefan Mauer. Hallo zusammen.
Christoph, dann starte ich doch einfach direkt mal mit dir. Diese Studie mit dem etwas sperrigen Titel, was ich interessant finde. Ihr habt ja quasi im Verband die Experten für das Thema Globalisierung in den Mitgliedsverbänden eurer Unternehmen. Und ihr habt quasi das genutzt, um diese Damen und Herren zusammenzubringen, auch mit einem Institut, und sie über 5 verschiedene Globalisierungsszenarien diskutieren zu lassen, in denen Europa, die USA und China unterschiedliche Rollen spielen. Was war eure Intention hinter dieser Studie? Warum habt ihr das gemacht? Und was ist eigentlich so, wenn du ein Key-Learning rauspicken müsstest, was wäre das?
Ja, warum haben wir das gemacht? Wir diskutieren natürlich in der Industrie, auch im BDI seit vielen Jahren darüber, wie es in der Globalisierung weitergeht. Und da gibt es natürlich verschiedenste Herangehensweisen, auch unterschiedlichste Auffassungen, je nach Wissensstand und Herangehensweise, Perspektive. Aber wir wollten einfach mal wissen, okay, abhängig davon, wie sich die Globalisierung entwickelt, gehen wir mal davon aus, es gibt verschiedene Szenarien. Wie würde sich das auswirken auf die Unternehmen? Und da haben wir mit dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe zusammen mal 5 Zukunftsszenarien entwickelt. Auch in Zusammenarbeit mit Wirtschafts- und Wissenschafts-, also mit Experten über zu Globalisierungsfragen. Und haben dann Unternehmen damit konfrontiert, mit diesen 5 Szenarien, und gefragt, was würde das jeweils für euch bedeuten, wenn ihr in dem jeweiligen Szenario wärt? Wie sehen eure Märkte aus? Wie sehen eure Lieferketten aus? Wie sieht eure Forschungs- und Innovationstätigkeit aus? Wie kriegt ihr euer Personal her, um dann eben so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, welches Szenario der Globalisierung ist für uns, für die deutsche Industrie wünschenswert? Wo wollen wir in 10 Jahren sein?
Und welches Szenario wäre wünschenswert, um da mal reinzugrätschen?
Überhaupt nicht sein. Ja, also wünschenswert wäre auf jeden Fall ein Szenario, in dem die Märkte offen bleiben, in dem die Geschäftstätigkeit der Unternehmen frei ist. Das wäre vielleicht ein Szenario, in dem wir multilaterale Regeln weiter wirksam haben, in dem sich der Systemkonflikt, und um den dreht sich im Moment vieles bei uns, der Systemkonflikt zwischen der geplanten Volkswirtschaft China und den USA, wo sich dieser Konflikt ein bisschen entschärft, und am besten dann gleichzeitig auch die EU handlungsfähig wird als eigener Akteur und seine Handlungsmacht, seine Wirkmacht auf der globalen Bühne auch ausbauen kann.
Also spielt die EU eine besondere Rolle eigentlich irgendwie halt für euch und auch für die deutsche Industrie? Wenn wir ein starkes, geeinigtes Europa haben in Zukunft, dann haben wir eigentlich auch die bestmögliche Perspektive für die deutsche Wirtschaft und auch für die europäische.
Also das ist auf jeden Fall ein Key Learning. Das kann man sich vielleicht auch leicht ausdenken, aber in den rund 70 Gesprächen, die wir mit Vertretern aus Unternehmen hatten, hat sich doch das auch wirklich konkretisiert auch, dass natürlich eine Zukunft für die jeweiligen Branchen, für die meisten Branchen, für Unternehmen in Deutschland eigentlich nur dann positiv ist, wenn wir auch eine wirkmächtige EU haben, wenn wir eine EU haben, die nach außen hin auch auf der globalen Bühne mitgestalten kann, die aber auch im Inneren gut funktioniert, wo der Binnenmarkt erhalten bleibt, wo man vernünftige Industrie- und Ordnungspolitik im Inneren betreiben kann. Und da konkretisiert sich eigentlich das, was wir so vermuten, wie wichtig die EU ist. Und es macht eben ganz klar, also im Gespräch mit den Unternehmen stellt sich das wirklich auch branchenspezifisch ganz klar heraus, wenn wir in 10 Jahren nicht in einem Szenario sind, in dem die EU funktionsfähig ist nach innen und außen, dann sieht es für manche Branchen schon relativ schlecht aus in Deutschland.
Eine starke, funktionsfähige EU, was ist da ganz konkret zu tun? Was waren auch so die Vorschläge der Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer?
Gut, ich meine, natürlich haben wir die Unternehmen befragt, die zunächst für ihre wirtschaftliche Tätigkeit, für ihre Branche Experten sind und nicht für politische Reformmaßnahmen. Aber man kann natürlich raushören, auf was es denen letztlich ankommt. Also wie gesagt, dass der Binnenmarkt im Inneren funktioniert, dass man wirklich zumindest im europäischen Raum einen gemeinsamen Raum der Standardisierung und Normung hat, offene Grenzen, und diesen Markt als Block auch bedienen kann, dass da keine Zersplitterung stattfindet, dass auch, eine Industriepolitik da ist, die auch Grundlagen schafft für ein Wirtschaften in Europa, meinetwegen dadurch, dass digitale Infrastruktur geschaffen wird durch Gaia X oder durch andere Lösungen. Und aber eben auch, dass die EU handlungsfähig nach außen wird. Ja, es reicht ja nicht, diesen Wirtschaftsraum zu haben. Der muss ja auch als sozusagen auch in der Verhandlung mit anderen Wirtschaftsblöcken muss ja dieses Pfund, was wir haben, dieser Markt mit 500 Millionen Teilnehmern, dass das auch in Verhandlungen effektiv eingebracht wird, dass wir auch Zugang behalten und haben in anderen Märkten.
Wie groß ist das Risiko, dass für die Wirtschaft in Deutschland, wenn das Projekt EU so nicht funktioniert und sich so nicht weiterentwickelt?
Die Risiken sind erheblich. Das weicht aber von Branche zu Branche doch stark ab. Also da gibt es unterschiedliche Prognosen. Wir haben Branchen, die auch nicht unbedeutend sind, die sagen, also in einer zersplitternden EU, die nicht handlungsfähig ist. Und in dem Szenario gleichzeitig die Situation, dass China und die USA noch weiter den Konflikt, den sie haben, verschärfen, dann werden manche Branchen einfach in Deutschland kaum mehr existieren. Wir haben auch Branchen, die sagen, oder auch große Unternehmen, die vielleicht auch andere Möglichkeiten haben, die globalen Standortvorteile zu nutzen, die dann sagen, dann würden wir uns halt vielleicht aufspalten in eine Asien-Gesellschaft, in eine USA-Gesellschaft und eventuell eben in einer Heimat-EU-Gesellschaft. Aber das hat natürlich auch negative Auswirkungen für uns als Standort, weniger für die Unternehmen dann. Aber die Auswirkungen wären in jedem Fall erheblich in so einem Szenario. Also nehmen wir an, dieses Szenario, in dem sich die EU zerlegt. Wir sehen weitere Brexits. Ja, das gemeinsame Handeln nach außen ist vielleicht nicht erkennbar in 10 Jahren. Dann kann es zu dieser Entwicklung eben kommen.
Das positivste Szenario ist, zumindest lese ich es so, der reformierte Multilateralismus mit einem starken Europa und mit einer Integration oder einer Kooperation zwischen den Vereinigten Staaten und China. Was würde das bedeuten und wie müsste das aussehen?
Also dieses Szenario kann man sich so in etwa vorstellen wie die reale Welt vor 15 Jahren vielleicht, Anfang der 2000er, wo die internationalen Organisationen eigentlich noch eine relativ größere Rolle in Bezug auf die Ordnung der Weltmärkte gespielt hat, wo der Systemkonflikt zwischen China und den USA noch nicht ganz so stark ist, wo Großbritannien auch noch Bestandteil der Europäischen Union war. Da müsste man halt wieder zurückkommen, da müsste man erst mal hinkommen. Und das wäre, hast du richtig gesagt, ja, das wäre sicherlich das positivste Szenario für die deutsche Wirtschaft. Das war ja auch ein Zeitraum, in dem die deutsche Wirtschaft sich international sehr gut entwickelt hat, sich ausbreiten konnte auf verschiedene Märkte, wo die Integration auch über Direktinvestitionen stark zugenommen hat. Da aber wieder hinzukommen, würde natürlich erfordern, dass man die internationalen Institutionen, die WTO meinetwegen, wieder auf diesen Stand bringt. Und wo sich natürlich auch der Systemkonflikt wieder besänftigen lässt zwischen USA und China.
Stefan, ich würde dich gerne mal ins Spiel bringen.
Ja, genau. Ich habe da vielleicht auch noch mal eine kleine Nachfrage. Also einmal hast du ja gesagt, dass es schon sehr abhängig ist von den Branchen, wer jetzt mehr leiden würde oder nicht so sehr leiden würde, wenn Europa schwächer wird. Da würde mich schon interessieren, wo ihr da die größten Gefahren seht. Und das Zweite hat dann aber eher mit der Globalisierung allgemein zu tun. Und zwar in allen euren Szenarien sagt ihr ja, dass es schon regionaler wird in der Welt. Dass also die Globalisierung, wie sie mal gedacht war, zumindest in den nächsten 10, 20 Jahren nicht sich weiter vertiefen wird. Gibt es da denn dann auch darüber hinaus irgendein Szenario, wo ihr sagt, eigentlich ist der richtige Pfad für die Welt wieder eine vertiefte Globalisierung, oder habt ihr soweit das noch gar nicht euch ausgedacht?
Also die Fragestellung war ja hier tatsächlich ganz klar zu hinterfragen, was die einzelnen Szenarien für die Wirtschaft bedeuten würden. Anstatt, und da kommt man eigentlich relativ schnell hin, ob das nun BDI-Gremien oder Stammtische oder im Familienkreis, man überlegt sich immer sehr schnell, wie wird sich das wohl weiterentwickeln und von was hängt das dann ab? Das stand jetzt bei uns nicht so im Mittelpunkt und deswegen haben wir nicht die Wahrscheinlichkeiten festgelegt. Aber es ist klar, der reformierte Multilateralismus, über den wir auch gerade schon gesprochen hatten, den sehen wir da als relativ unwahrscheinlich an. Das würde sehr schwer werden, da wieder hinzukommen. Und wahrscheinlicher ist es natürlich eher, dass wir, bei uns nennen wir das kalten Frieden, ein Szenario, in dem wir jetzt so in etwa sind, das hatten wir kalten Frieden genannt. Oder wenn es sehr schlecht läuft, die Dauerkrise, das heißt also starker Systemkonflikt der Blöcke und gleichzeitig eine relativ schwache EU, das sehen wir als wahrscheinlicher zumindest an. So, ja, Branchenunterschiede. Wir haben Branchen, die eigentlich relativ robust sind. Also sage ich mal, das sind zum Beispiel manche Hightech-Branchen, die auch global schon relativ unabhängig aufgestellt sind. Also zum Beispiel die Pharmabranche, die zeichnet sich dadurch aus, dass die auch relativ wenig von Handelskonflikten betroffen ist, weil Medikamente relativ selten Sanktionen unterliegen. Die sind auch sehr international jetzt schon aufgestellt, was die Forschungstätigkeit angeht. Also die Gewinnung von Personal, das ist da alles super international und die werden da relativ wenig betroffen. Und das ist schön, weil wir auch eine starke Pharmaindustrie in Deutschland haben. Da haben wir also schon Branchen, die relativ robust sind. Aber wir haben natürlich auch Branchen, die im Verhältnis zu ihrer Wertschöpfung, sagen wir mal, sehr stark auf Zulieferungen angewiesen sind, wo Lieferketten eine große Rolle spielen. Und da natürlich jedes Decoupling, jede sozusagen Abschottungstendenz sofort ins Gewicht schlägt, dass man also Ressourcen wieder aus Europa beziehen müsste, weil man die durch Sanktionen oder durch Erschwernisse, durch Normen, Standards nicht mehr so leicht aus dem Ausland kriegt oder im Ausland dann Produktionslinien aufbauen muss, um überhaupt, sag ich mal, weil man in China nur verkaufen darf vielleicht, wenn man in China produziert. Und das bringt manche Branchen schon an die Belastungsgrenzen. Und das sieht man auch schon heute in der Automobilindustrie meinetwegen. Ansätze, wo eben ja, Local-for-Local-Vorschriften oder dass einfach Lieferketten, ja, dass da Hürden in den Weg gelegt werden. Oder der Maschinenbau zum Beispiel, das ist natürlich auch sehr abhängig von, also der Maschinenbau produziert hauptsächlich hier und die Güter werden dann exportiert. Im Gegensatz zur Automobilindustrie, wo ja viel vor Ort produziert wird. Wenn dann natürlich an den Grenzen irgendwas nicht passt, ja, dann, oder wenn über Normen, Standards Hürden in den Weg gelegt werden im Ausland, dann, also in dieser Dauerkrise wird es schwierig für solche Branchen.
Ein Szenario, was ich ganz interessant finde, ist das G2-Szenario, nämlich Dominanz von USA und China und Europa ist kein globaler Akteur mehr. Ja. Wie sehr laufen wir einfach Gefahr, dass wenn die Vereinigten Staaten und China zu irgendeiner Art Konsens kommen und wir als EU immer noch damit beschäftigt sind, womit wir jetzt beschäftigt sind, nämlich mit sehr, sehr viel Klein-Klein. Wie groß ist das Risiko, dass tatsächlich dieses Szenario eintritt und wie reversibel wäre es?
Also die Wahrscheinlichkeit, dass das Szenario eintritt, halte ich für nicht besonders groß, weil ja dann eben vorausgesetzt ist, dass China und die USA fast ein Bündnis eingehen miteinander, gemeinsam auftreten auf der Weltbühne, sich zumindest erheblich annähern. Aber natürlich ist es nicht ausgeschlossen und das würde natürlich, weil in diesem Szenario auch unterstellt wird, dass Europa nicht besonders handlungsfähig ist, auch erhebliche Auswirkungen haben. Was das bedeuten könnte, wäre zum Beispiel, dass die großen Blöcke Loyalitäten einfordern von den Unternehmen. So auf die Art, wenn du bei uns verkaufen willst, dann musst du auch unsere Normen einhalten zum Beispiel, und die EU gleichzeitig nicht in der Lage ist, Normen und Standards europäischer Art zu etablieren oder durchzusetzen. Auch die EU könnte nicht, sage ich mal, in Handelsvertragsvereinbarungen könnte keine große Verhandlungsmacht einbringen, weil vielleicht manche europäische Staaten auch geködert sind vielleicht von den großen Blöcken, weil da Angebote gemacht werden an die Nationalstaaten.
Wie reversibel wäre so ein Zustand?
Naja gut, da wird es natürlich sehr hypothetisch. Ja. Ich glaube, es ist alles und vieles, wenn nicht gar alles, machbar in dem Bereich, wenn nur die Europäische Union wirklich auf die Beine kommt. Und da kann man natürlich jetzt drüber nachdenken, was an Stellschrauben gedreht werden muss. Ja, kann man natürlich bis hin zu Vertragsänderungen oder dass man Handelsabkommen einfacher abschließt, indem man die nur nicht mehr mit gemischter Zuständigkeit verhandelt, sodass man auch kein Einstimmigkeitsprinzip mehr hat. Solche Fragen kann man diskutieren, aber ich glaube, das Entscheidende ist doch, dass man sich einig ist. Und da sehe ich halt, ehrlich gesagt, ein bisschen schwarz, wenn ich auf die Bundestagswahl schaue. Also einig meine ich, man muss sich ja einig sein in der Politik, wie wichtig Europa ist. Und dafür wollen wir den Blick schärfen mit dieser Arbeit, die wir machen. Wenn ich nur mal daran erinnern darf, in den Triell-Diskussionen, die wir gesehen haben im Bundestagswahlkampf, da gab es keine einzige Frage zu den Themen Europa, keine einzige Frage zu Sicherheitspolitik, zu Außenpolitik, zu geopolitischen Fragen. Es war einfach kein Thema. Aber wenn ich hier anschaue, in welchen Szenarien wir in 10 Jahren sein könnten und was das dann auch bedeutet, dann drängt sich doch auf, dass wir das heute diskutieren müssen.
Jetzt ist ja die Sache, also all das hängt ja extrem von den politischen Rahmenbedingungen ab. Das heißt, auch die Unternehmen sind ja darauf angewiesen, was ihre Regierungen entscheiden und wie sie sich international verhandeln. Aber die Frage ist doch, gibt es denn irgendwas, was auch die Unternehmen tun können, um diesen Prozess in ihrem Sinne zu beeinflussen? Und was wäre das?
Naja, die Unternehmen können natürlich und müssen auch darauf hinweisen, wie wichtig diese Themen sind. Also wir zum Beispiel als BDI, wir sind jetzt nicht die Unternehmen, aber Unternehmensvertretung, haben zum Beispiel in diesem Wahlkampf, was die Außenwirtschaftsthemen angeht, ganz oben in die Prioritätenliste, in unseren Forderungskatalog an die neue Bundesregierung genau dieses Thema auch gestellt. Ja. Die EU muss handlungsfähiger werden. Das ist von, sag ich mal, aus 12 Kernforderungen, die wir zusammengestellt haben, die oberste. Ja, ich meine, wir sind ja nicht die Politik, wir können nachher nicht selber entscheiden, aber wir können doch mahnen, dass das wichtige Themen sind, und die Unternehmen können das eben auch tun. Ja, die Unternehmen ansonsten schauen die eben drauf, dass sie ihre Resilienz erhöhen, dass sie robuster werden, auch in Lieferkettenfragen. Aber das sind ja auch keine politischen Manöver, das ist einfach Geschäftstätigkeit, und das passiert auch. Und das passiert nicht immer zum Wohl des Standortes Deutschland, weil dann natürlich ganz nüchtern auch in den Unternehmen geforscht und hinterfragt wird, was könnte auf uns zukommen. Und dann werden eventuell Investitions- und Standortsentscheidungen getroffen, die ja nicht positiv für unseren Standort sind. Viele werden auch trotzdem positiv für Deutschland getroffen, aber manchmal vielleicht auch nicht. Und ich finde, die Politik müsste da einfach mehr dahinterher sein, auch diese internationalen und europapolitischen Fragen vor allem zu adressieren.
In allen Szenarien geht ihr ja nicht davon aus, dass die multilateralen Handelsinstitutionen irgendwie halt von der Weltbank bis zur WTO eher schwach sind und auch weiter geschwächt werden. Nun sehen wir da ja auch gerade irgendwie halt einen aktuellen Fall. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite einfach auch Konflikte, die sich abzeichnen. Das Thema CO2-Grenzausgleich, dass man sowas, wenn man das europäisch regelt, dass man das vielleicht auch WTO-konform regeln sollte. Wie habt ihr irgendwie halt dieses Thema multilaterale Institutionen, Handelsinstitutionen diskutiert?
Ja, also tatsächlich ist ja in unserem, sag ich mal, in unserem Lieblingsszenario das, was wir eigentlich anstreben würden, der reformierte Multilateralismus. Da unterstellen wir ja, dass es uns gelingt, die multilateralen Institutionen ja wirkmächtig zu halten, wenn nicht sogar zu stärken, ihre Bedeutung auszubauen. Und da kann man natürlich drüber nachdenken, und das haben wir auch immer wieder, das ist eigentlich zum Dauerthema auch bei uns geworden, die Arbeit mit den und an den multilateralen Institutionen. Da kann man drüber nachdenken, wie die Politik deren Bedeutung stärken kann. Das fängt natürlich an durch, ja, dass man überhaupt die Beiträge bezahlt. Auch da gab es ja schon Diskussionen oder Staaten, die einfach ihre Beiträge für diese Institutionen nicht bezahlen, dass man die Richterposten bei der WTO besetzt, um so die Institutionen am Laufen zu erhalten. Aber ich halte es im Moment ehrlich gesagt für viel wichtiger, dass die Staaten im Westen, aber überhaupt alle Staaten, die an Außenhandel interessiert sind, die an Weltwirtschaft, an der Weltwirtschaft partizipieren, dass sie diese Institutionen erstmal auch vollkommen akzeptieren und respektieren. Und zwar nicht nur dadurch, dass man die Regeln einhält und die Urteilssprüche, die dort ergehen, dann auch umsetzt, sondern auch dadurch, dass man Politik im Geiste dieser Institutionen macht. Zum Beispiel, wenn es geht um die Kontrolle von Auslandsinvestitionen. Das ist so ein Beispiel, da gibt es von der OECD die Vereinbarung, dass OECD-Länder untereinander nur dann Auslandsinvestitionen kontrollieren oder verbieten, wenn es um Fragen der nationalen Sicherheit geht. Das soll kein Instrument für Industriepolitik sein, Investoren abzuhalten, davon in einem Land zu investieren. Aber die Staaten in den letzten Jahren, die benutzen doch immer mehr Schlupflöcher, um doch Investitionskontrollen aus industriepolitischen Motiven zu machen. Und ein anderer aktueller Fall ist natürlich, du hast es genannt, Matthias, CBAM, also die Grenzausgleichsmaßnahmen für CO2. Die haben wir ja noch nicht, aber die Idee ist da ja, dass wir einen Zoll an der Grenze erheben, vielleicht an der EU-Außengrenze, um CO2-belastete Importe an der Grenze zu besteuern. So, und da sagen wir halt, das ist ein heikles Manöver. Das ist zunächst mal auch zu sehen vielleicht als eine Art Zoll. Und dann ist halt auch zu hinterfragen, ob das WTO-kompatibel ist. Und ich finde halt, man muss das auch hinterfragen, nicht nur dem Recht nach, sondern auch dem Geist nach. Weil wenn ich WTO-Mitglied bin, dann sollte ich auch die Ziele der WTO insgesamt verfolgen. Und das ist eben, den freien Handel zu fördern. Und deswegen fordern wir hier eben auch ein ganz sorgsames, behutsames Vorgehen. Wir haben so ein Instrument noch nicht. Es wird darüber nachgedacht. Aber bei der Ausgestaltung sollte man da erstmal behutsam vorgehen und wirklich so, dass das nicht als handelsbeschränkende Maßnahme zu verstehen ist, sondern als Beitrag tatsächlich zum Klimaschutz.
Stefan, Egon, habt ihr noch weitere Fragen, noch weitere Aspekte, über die wir noch irgendwie halt dringend sprechen sollten?
Ja, ich glaube, das ist ja sowieso ein Thema, was da könnten wir, glaube ich, noch mehrere Stunden drüber diskutieren, weil es so viele Facetten eben hat. Und weil man ja auch eben diese einzelnen Bereiche ja sehr unterschiedlich betrachten kann, beziehungsweise es da sehr unterschiedliche Prognosen gibt. Deswegen, ja, wäre vielleicht so das Einzige, was ich zum Abschluss nochmal fragen würde, was denkt ihr denn? Also ihr habt jetzt gesagt, ihr haltet am wahrscheinlichsten dieses Szenario des Kalten Friedens. Das hört sich aber für mich schon so an, als würde das am Ende bedeuten, dass wir, was die Globalisierung angeht, im besten Fall eine Stagnation erfahren, im schlechtesten Fall aber doch tatsächlich Wohlstandsverluste zu befürchten haben. Oder habe ich das falsch gelesen?
Nee, das hast du vollkommen richtig gelesen. Das ist natürlich schon so, dass die für uns wünschenswerten Szenarien dann auch gleichzeitig die sind, die von denen wir Wohlstandsgewinne erwarten können. Ja, weil natürlich je mehr Handel und je mehr Wertschöpfung generiert wird, der Wohlstand auch steigt. Und in den Szenarien, die dann letztlich auf in Decoupling, auf eine Fragmentierung hinauslaufen, ja, Handel gehemmt wird, Wirtschaftstätigkeit dadurch gehemmt wird und letztlich weniger Wohlstand beim einzelnen Bürger ankommt. Ich meine, wir sehen, glaube ich, trotzdem weiterhin grundsätzlich Wirtschaftswachstum in der Welt. Aber das könnte natürlich größer sein in einer Welt der offenen Grenzen des freien Handels. Und deswegen, ja, hast du recht, ne? Also auch aus Wohlstandsperspektive betrachtet, lohnt es sich hier darüber nachzudenken und zu schauen, ob man nicht in eine Welt mit offenen Grenzen rein will. Nicht nur aus industriepolitischen Motiven sozusagen.
Offene Grenzen, freier Handel und ein starkes Europa. Das wünsche nicht nur ich mir, das wünscht sich irgendwie auch der BDI, wenn ich es richtig verstanden habe. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mal bei der BDI-Website vorbei und guckt euch die Studie mal ein bisschen genauer an. Sie ist sehr interessant. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dem Berlin-Bubble-Podcast auf den gängigen Plattformen folgt und natürlich auch über positive Bewertungen. Ich sag mal Tschüss.
Ja, vielen Dank für das Interview. Ich bedanke mich und verabschiede mich.
Vielen Dank.
Danke auch von mir. Ciao, ciao.
Das war Berlin Bubble.